Ich bin so nah irgendwie.
Ja.
Ist irgendwie ein bisschen weird. Für alle, die zuhören, erstmal herzlich willkommen. Wir sind wieder beim Podcast und wir sind bei Kilian im Studio zusammen, weil ich hier in Berlin bin.
Ja.
Und es ist irgendwie...
Wie gut, deine Zeit.
Wir müssen ja auch so ein bisschen enger zusammensitzen, damit wir ins Bild passen.
Wir sind nicht sicher, wann das Bild abgeschnitten ist, weil wir ja in quadratisch aufnehmen.
Ja, und übrigens, wir sind jetzt auch bei Apple Podcasts mit der Videofunktion. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt. Es hat endlich geklappt. Mm. Unsere Rufe wurden erhört. Und das heißt, ihr könnt auf Apple Podcasts und Spotify auch die Videofunktion nutzen, beziehungsweise bei YouTube da sowieso als Video.
Ja.
Und ja, wir sind jetzt hier wieder bei dir in deinem neuen Studio. Ich kann euch schon mal sagen, ihr habt ja vielleicht ein bisschen gesehen, aber es ist wirklich ein krasses Studio. Es ist wirklich mega schön hier. Und ich hoffe, du machst bald eine Studiotour.
Vielen Dank erstmal,
fragen
aber
viele.
Ich weiß, das fragen viele und das ist eigentlich super. Der Podcast existiert ja, um Dinge zu beantworten, die man sonst in Videos nicht so beantwortet haben, wenn man am Anfang gesagt. Ich werde wahrscheinlich keine Studiotour machen. So, warum? Ich dachte mir, ich mache die mehr wie so ein Striptee, dass ihr nach und nach immer ein bisschen mehr vom Studio seht und vielleicht mache ich dann am Ende so eine große Revealing-Tour, weil es einfach schwierig ist, A, das zu filmen, wenn noch vieles im Aufbau ist. Man zeigt dann immer so einen unfertigen Stand. Und zum anderen fand ich es eigentlich ganz schön, dass da so ein bisschen was Geheimnisvolles war. Und im letzten Studio hatte ich Studiotouren gemacht, aber da gab es ja auch viel umzubauen und viel einzurichten und so. Und das ist dieses Mal nicht der Fall gewesen. Und wir sind hier auch nur, so wie es aussieht, ein Jahr, weil es eigentlich ein Notfallplan ja nur war, hierher zu kommen. Wir wurden ja vom eigentlichen Mietvertrag hängen gelassen. Wir hatten gekündigt. Das Neue hat uns zugesichert. Und die Eigentümerin davon hat dann so sehr spontan gesagt, oh ja, ich habe da eh Untermieter gerade drin, die können da jetzt gerade eigentlich gar nicht raus. Und dann mussten wir sehr spontan was Neues finden. Und deswegen sind wir hier, wo wir mehr bezahlen, als wir wollten. Und wo wir aber nicht auch nicht so lange bleiben können, wie wir wollten. Das heißt, wir sind ja gar nicht ewig.
Das heißt, es ist noch ein größerer Grund für eine Studiotour, weil danach ändert sich ja schon wieder was.
Genau, also am Ende. Es gibt eine Studiotour. Und direkt am nächsten Tag noch eine vom neuen Studio.
Also man kann eigentlich, du hattest ja in dem Bild von einem Striptease gesprochen, man könnte dann eigentlich sagen, es ist ein Striptease und danach gibt es ein neues Date.
Genau, das ist, dann geht es direkt frisch weiter.
Ich mache hier mal kurz meinen Nicht-Stören-Modus rein. Ja, was haben wir denn heute für schöne Themen? Ich sehe, du schaust da auch auf so ein anderes Smartphone, was da liegt. Was hast du denn heute Schönes für uns mitgebracht?
Ja, ich habe Joel schon einmal getroffen und er hat die ganze Zeit gesagt, nein, zeig's mir noch nicht, weil ich habe hier das neue Samsung Fold 8 in der Hand. Ja. Und das hat ja, so wie wir das wissen, genau die Maße von einem iPhone Fold oder iPhone Ultra. Ich tue mir immer noch schwer, es Ultra zu nennen. Für mich ist das iPhone Fold. Und deswegen ist es ja eigentlich interessant, wie dein vielleicht zukünftiges Handy bei dir ankommt, wenn du es schon mal von Samsung in der Hand hast.
Ja.
So, das ist das neue Format. Es ist sehr, ich dokumentiere mal für alle, die nicht zugucken. Joel ist begeistert, er strahlt. Er war noch nie so glücklich.
Ich bin erstmal. Es hat vibriert. Erstmal ist es schwerer, als ich dachte.
Aber es ist leichter als ein iPhone 17 Pro Max.
Ja, okay. Aber es, ja, okay.
Es wiegt 201 Gramm. Ist eigentlich nicht so schwer.
Nee,
aber
nicht.
Es wirkt, glaube ich, so ein bisschen, weil es so kompakt ist, hat es so eine Dichte, weißt du, von Gewicht. Es wirkt so sehr gedrungen.
Es hat einen wirklich tolles Gefühl, finde ich. Das erste ist, du hast nicht das Gefühl, dass du ein Smartphone in der Hand hast und doomscrollst, sondern das Gefühl, dass du ein kleines Büchlein, wo irgendwas ganz Schlaues drin steht. Also du hast irgendwie das, du bist ein bisschen intelligenter dadurch, indem du es in der Hand hältst.
Okay, krass, das habe ich noch nicht gefühlt, aber es ist natürlich viel kürzer und ein Stück breiter als ein normales Smartphone. Und am Anfang ist das total komisch und manche Apps sind natürlich dadurch auch ein bisschen komisch. Aber wenn ich jetzt so dein Smartphone sehe, denke ich mir, warum ist das so lang? Also ich habe mir meinen Kopf, hat sich schon so dran gewöhnt, dass es so klein ist.
Ich finde das so krass, was das für einen Unterschied macht, wenn du so ein Smartphone in der Hand hältst mit einem anderen Formfaktor. Ich hätte nicht erwartet, dass das so ein Unterschied ist. Weil man dann so sagt, ja okay, ist ein anderes Format, aber das ist wirklich krass.
Findest du es jetzt irgendwie dick oder sowas? Weil es ja, du hast es noch nicht aufgefaltet, muss man dazu sagen.
Ich finde es nicht. Das ist auch sehr schön. Ich finde es nicht zu dick. Ich finde es eigentlich super. Ich kann mir nur vorstellen, ja gut, das ist schwer zu sagen, im Alltag, wenn du so, gut, du kannst alles mit dem Daumen erreichen.
Was super gut auf der Tastatur tippen, weil sie schön breit ist.
Der Akku soll auch okay sein.
Der ist super. Der ist auch tatsächlich gleich groß, wie er beim iPhone Fold sein wird.
Ich glaub,
willst du es aufhalten?
Ja.
Oder willst du das Mikro weglegen vielleicht?
Das fällt dann runter. Nee, ich muss noch live kommentieren.
Ja.
Okay. Ja, das wird natürlich Apple besser hinkriegen hier, ne?
Du findest den Knick auffällig?
Der ist mir tatsächlich in den Videos auch schon aufgefallen, wo ich jetzt...
Ja. Also ja. Du schaust jetzt hier auf so ein ausgeschaltetes Display.
Ja.
Jetzt muss ich es... Alter. Jetzt, wenn es anders, siehst du den ja eigentlich gar nicht. Der ist ja viel besser geworden.
Ja, true.
Weißt als jetzt früher.
Hier, das ist ein absolutes... eine Farbexplosion hier. Krass, ja. Also...
Es sitzt auch 4 zu 3 innen drin, wie halt ein iPad Mini, sag ich mal, sehr ähnlich von der Größe auch, nur halt mit viel dünneren Rändern natürlich.
Wann benutzt du das so? Also was würdest du sagen, in welchen Situationen?
Wenn ich Videos schaue auf jeden Fall. Wenn ich drehe es oft ins Hochformat dann. Weißt du, wenn du es geschlossen hast, ist es ein sehr kleines Smartphone. Aber ja. Wenn du es so Hochformat aufhaltest, ist es ja das größte Smartphone aller Zeiten so.
So ist es auch schon wieder so ein bisschen wie ein Buch, so eine Buchseite.
Ja, also wenn ich Duolingo mache oder einen Text schreibe oder im Internet surf, klappe ich es immer auf und ins Hochformat eigentlich.
Und ist erst, ich habe mich jetzt nur gefragt, wann würde ich quasi, ich finde die zugeklappte Version eigentlich sehr, sehr schön für den Alltag. Ich
ja.
frage mich nur, wann würde ich quasi...
Das ist so witzig, wenn Joel Android berührt. Er hat gerade Circle to Search ausgewählt, dann hat er geklickt, dann hat er was anderes geöffnet. Das war schön zuzuschauen.
Das Video muss irgendwann noch kommen, wo ich eine Woche Android benutze. Wo habe ich denn hier Circle to Search gerade ausgelöst?
Du hast es an der Seite gehalten, hast hier unten auf diesen Balken gedrückt. Aber jetzt habe ich Spotify. Es ist auch sehr filigran hier unten. Ja, jetzt
kann ich
jetzt,
da kann man das am UI noch ein bisschen drehen. Aber okay.
Das ist ja ultra dünne Ränder. Ja, weil es halt aktiv ist noch. Weißt du, du musst einmal wie beim iPhone auch hochwischen.
Ja, ja. Okay. Zurück zum Thema. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ein bisschen dickerer Rand. Ich glaube, Apple wird diese Ränder ein bisschen mehr abrunden. Meinst
ja,
du nicht?
Ja, also das Handy ist sehr, sehr kantig. Und ich mag das eigentlich auch nicht so. Aber es macht ja eigentlich Sinn. Weil bei anderen faltbaren Handys hast du immer das Problem, dass dann die eine Kante schön rund ist und die andere innen drin zwar auch, aber außen hast du dann ja hier so eine tote Ecke.
Ja.
Und das sieht dann eigentlich auch nicht so schön aus. Also eigentlich hat Samsung ja schon viel klug gemacht. Bei der Kamera, das war ein komischer Grammatik, viel klug gemacht. Das ist das Unklugste, was ich hier gesagt habe.
Ja.
Hinten ist natürlich ein bisschen blöd, dass du nur zwei Kameras hast. Die Sensoren auch kleiner sind, als sie sein müssten, weil das dünnere Fold 8 Ultra hat größere Sensoren. Also es wäre gegangen, sagt mir das. Und Apple wird ja auch nur zwei Kameras haben. Ist das was, wo du Angst vor hast? Weil du hast schon die Situation erlebt, wo wir beide diesen wunderschönen Mond gesehen haben.
Yeah.
Keiner von uns war in der Lage, ihn so einzufangen, wie er aussah. Yeah. Aber du kamst zumindest näher ran als ich. Ich habe nur so einen Pixelmatch eingefangen.
Gut, eigentlich hätte Samsung diese Funktion noch einbauen können, dass der Mond dann sozusagen, wenn du
mit AI
reingesetzt wird. Das
ja,
gab es doch da bei denen.
Ja.
Also ja, fotomäßig ist natürlich die große Frage. Ich meine, ich glaube, du hattest auch, ja, bei dir gab es, glaube ich, keine Phase. Ich glaube, du fandst das iPhone Air immer toll.
Ja.
Bei mir war es halt so, ich fand es am Anfang auch toll und habe es dann im Alltag gemerkt, weil ich natürlich auch viel nebenbei versuche, ein bisschen Biro-Content für einen Vlog zu drehen oder so, dass ich gemerkt habe, ich komme da einfach an Grenzen.
Mhm.
Und bin dann wieder irgendwie rüber geswitcht. Aber ich fand den Formfaktor und Größe, Leichtigkeit, so fand ich einfach super, super schön. Und da hätte ich bei dem natürlich jetzt nur von den Fotos, die du mir gezeigt hast, die Sorge, dass man damit nicht wirklich das abholen kann, was man gewohnt ist.
Du bist vor allem auch eher jemand, der zoomt, als dass er den Ultraweitwinkel nutzt, ne? Weil ich bin auch jemand, der lieber auf so einer Dreifach- oder Vierfach- oder Fünffach-Kamera fotografiert und dass die natürlich fehlt, ja, ist ärgerlich. Wahrscheinlich nächstes Jahr dann halt, ne?
Meinst du, Apple macht ähnlich von den Kameras her, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Apple auch eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera hat. Nur ich hoffe ja noch inständig, dass sie quadratische Sensoren machen.
Oh ja. Die im Übrigen, das hoffe ich sowieso auch, dass die auf beiden Seiten kommen, ne?
Ja, genau, weil wenn du hier jetzt nämlich die Kamera öffnest und du willst so im Breitbild, sage ich mal, offen fotografieren, merkst du, es macht ein Hochformatbild. Und wenn du es ins Hochformat drehst, machst du ein Breitbild. Weil wenn es geschlossen ist, ist es ja richtig. Aber wenn es geöffnet ist, wird es ja falsch. Weil jetzt hältst du es ja praktisch hoch.
Hochkant.
Obwohl du es ja breit hältst. Und das heißt, entweder du machst halt hier einmal so, dass du sagst, okay, einmal Vollbild, dann ist es egal, aber es croppt halt rein. So, jetzt nimmt er immer ein 4:3 Bild auf. Also entweder Apple schafft es halt, quadratische Sensoren zu verbauen, oder sie croppen auch einfach rein. Aber das ist halt qualitativ halt ein Rückschritt, ja.
Warum hat das Samsung so gemacht, meinst du? Preis?
Ich glaube, Kamerasensoren haben halt dieses Format. Also wenn sie im geschlossenen Zustand sind, sie ja richtig. Also hier ist es ja genau, wie du willst, im geschlossenen Zustand. Aber wenn du es auffaltest, faltest du halt ein Gerät, was du gerade noch im Hochformat gehalten hast, und jetzt hältst du auf einmal ein Breitbildgerät in der Hand. Das heißt, wenn du fotografierst, machst du Hochformatbilder im Breitbild. Und du hast nichts davon, das aufzufalten, weil das Display wird ja dadurch nicht größer.
Die haben sich vielleicht aber auch gedacht, dass die Leute das nicht wirklich stört, weil die das für Social-Media-Fotos machen.
Oder? Also vielleicht stört es die Leute auch nicht. Also ich fotografiere auch lieber im geschlossenen Zustand. Ich mag sehr gerne, dass das Gerät so schön kompakt ist. Beim Fotografieren, es fühlt sich auch gut an, ist von der Hand zu halten, man hat das Gefühl, es fällt mir nicht aus der Hand. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Apple mit den quadratischen Selfie-Kameras angefangen, vielleicht auch quadratische Hauptsensoren verbaut. Und vielleicht konnte Samsung oder wollte Samsung sich das nicht leisten bei so einem Experiment. Und für Apple ist es ja kein Experiment, sondern eher so ein, guck mal, das ist die Zukunft des iPhones. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass da quadratische Sensoren kommen, und das würde das Problem natürlich lösen.
Ja, es sieht auch halt ein bisschen so aus wie so ein kleines Portemonnaie, ne? Das ist halt irgendwie...
Es ist auch lustig, es in der Hand zu halten irgendwie.
Yeah. Ich bin trotzdem gespannt, wie gut sie das verkaufen werden, weil ich mir so denke, das ist A, sehr teuer, und B, die Leute, also was ist den Leuten wichtig? Akku und Kamera?
Also 2,8 Millionen Stück hat Samsung wohl in Auftrag gegeben.
Sehr nah auch, obwohl es Apple
aufgegeben angeblich. Dachte ich Apple sogar.
Ach ja, die haben es erhöht. True. Aber das heißt ja, die müssen...
Das heißt nicht, dass sie die auch verkaufen. Ja.
Also die Erwartungshaltung ein bisschen.
Ja.
Ich meine, damit kommen wir auch so ein bisschen vielleicht, glaube ich, zum nächsten Thema, Erwartungshaltung.
Mhm.
Apple hat ja die, was war das? Ach, ich kann gar nicht mit solchen riesigen Zahlen umgehen. Was haben die 5 Billionen?
Also gut, da ist natürlich das Problem, dass wir in Deutschland anderes Zählsystem haben.
Ja.
Wir haben ja Millionen und Milliarde und Billionen und Billiarde. Und in Amerika war es die Trillion, oder?
Ja,
Trillion. Also Apple ist eine 5-Trillion-Dollar Company.
Hat Nvidia jetzt, glaube ich, überholt wieder?
Ach so, krass, das ist, weil Samsung gerade Nvidia auch überholt hatte. Und jetzt plötzlich wieder Apple. Ach, ja, okay.
Ich finde es nur so spannend, dass, wenn du dir anschaust, dass die BWDC war, da gab es ja erstmal so einen kleinen Dump, dann ging es ja runter. Danach kam ja nochmal, als die Preise hochging Apple nochmal runter.
Ja.
Und jetzt quasi genau das Gegenteil.
Warum sind sie denn hoch? Sind sie von heute auf morgen hoch? Oder sind sie hoch, weil alle anderen runter sind?
Genau, das ist ein bisschen die Fragestellung, wo ich auch unsicher bin, woran das genau liegt, weil es sind ja so viele Prozesse im Gang. Das eine, worüber wir auch schon im Podcast ja extrem viel gesprochen haben, ist, dass dieses ganze KI-Thema ein bisschen ambivalent wird, dass man merkt, dass die einen keinen Bock mehr drauf haben oder genervt sind, dass gleichzeitig da so viel auch, sag ich mal, aus China kommt, aus den USA kommt, und überall wird KI eingebaut. Dort ist das ja auch mal erwähnt. In der Samsung Keynote warst du froh, dass es keine neuen...
Nicht so ein Riesenthema war zumindest, ja.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir...
Die haben die letzten Phones ja nicht mal mehr Smartphone genannt, sondern AI-Phones, ne?
Ja.
Also die waren ja all in.
Und bei den Leuten weiß ich nicht, ob das... Also mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Eindruck ist, dass bei Apple man so eine Sicherheit hat in dem Sinne, die sind ja, also man kann sich eigentlich die Frage stellen, war dieser Fehler, der denen offensichtlich passiert ist, am Ende gut, dass sie nicht so früh in KI eingestiegen sind oder einsteigen konnten?
Ja, ich glaube, das ist super kompliziert. Also Apple hat, sage ich mal, verloren im ersten Moment, weil die nicht mit KI, weil die den ganzen KI-Teil verschlafen haben und stattdessen auf die Vision Pro gesetzt haben. Und währenddessen OpenAI, Meta, Google, Microsoft, die alle haben mit KI angefangen und es ging mega hoch. Und da gab es auch holprige Starts und Situationen und alles, aber grundsätzlich hat das ja auch den ganzen amerikanischen Markt hochgetrieben, dieser ganze AI-Hype. Und die größten Firmen der Welt sind irgendwie AI-Firmen gerade. Und deswegen ist es natürlich skurril, dass jetzt Apple, eine Nicht-AI-Firma, jetzt die dann doch überholen konnte, auf gewisser Hinsicht. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich glaube, Apple will nicht, dass wir sie als Nicht-AI-Firma sehen. Also die haben die ganze WWDC ja sehr viel Zeit damit verbracht, nur über AI auch zu reden. Also die wären ja
das
gerne.
Das war ein bisschen Catch-up von dem Fail, der passiert
genau.
ist.
Genau, ja, aber sie wären eigentlich gerne eine AI-Company irgendwie. Also sie wollen nicht, sie stellen sich nicht bold hin und sagen, wir sind übrigens keine AI-Company. Weil also, das haben wir ja gesagt, das sollten sie vielleicht tun, haben wir mal gesagt.
Ja.
Aber das machen sie ja eigentlich auch nicht.
Wobei man aber auf der anderen Seite sagen muss, ich finde, wenn du die Interviews siehst und, sag ich mal so, alles, was in irgendeiner Weise öffentlich gemacht wird, du hast auch nie das Gefühl, dass die over the moon sind, was mit AI alles möglich ist und so weiter, sondern dass eher nur so ein weiterer Part von allem ist.
Die haben halt nicht so diese riesigen Spendings für diese Rechenzentren.
Ja.
Ich glaube, deswegen ist es nicht so, hat man nicht so den Eindruck, oder? Ich habe ja gerade ein Video dazu gemacht, Amazon investiert 200 Milliarden in AI-Infrastruktur nur in diesem Jahr. Google und Microsoft jeweils 190 Milliarden, Meta 135 Milliarden. Und dann ist da halt Apple wahrscheinlich keine 10 Milliarden.
Es ist halt, ich meine, das ist so, da gibt es ja auch viele Parallelen zu, aber du musst dir vorstellen, in Amerika gibt es ja auch sehr, sehr viel inzwischen, sowohl an Universitäten, da haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz privat drüber gesprochen, aber auch, sage ich mal, bei den Menschen, die einfach keinen Bock haben, neben diesen Datencentern zu leben.
Ja.
Du hast einmal diese ganzen, das war ja mit den E-Autos und Batterie und viel Wasserverbrauch. Jetzt hast du diese Teile, die ja auch die ganze Zeit so ein Geräusch machen und die werden natürlich nicht irgendwo in die Stadt gebaut, sondern im ländlichen Bereich, wo dann die Leute genervt sind davon. Und Apple ist eigentlich in diesem ganzen Part gar nicht drinne, sondern kauft basically einfach nur ein und sagt, ihr könnt das.
Ja gut, aber dann, ja. Apple ist zwar nicht, stellt die Drogen nicht her, aber sie sind schon Dealer.
Sie kaufen schon den günstigen Strom ein.
Sie sagen, wir haben keine Daten gescraped. Das ist jetzt die Frage, ne? Also einen interessanten Teil, den ich nicht in meinem Dotcom-Video, sage ich schon, in meinem AI-Video drin hatte, aber der zur Dotcom-Blase eine interessante Parallele zieht, ist, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit den Firmen passiert, die damals gecrashed sind? War das denn so schlimm für die? Weil der Aktienkurs crasht ja, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es der Firma schlecht geht.
Ja.
Also manchmal ist die Aktie auch einfach unterbewertet, ne? Und die haben ja damals unglaublich viel Geld in den Ausbau von Internet gesteckt. Und die Blase platzte, aber diese Infrastruktur ging ja nicht weg, die hatten die ja immer noch. Und das hat denen dann ja schon geholfen. Also Google und Amazon und Microsoft, die haben diese Datencenter ja schon. Auch wenn die Blase platzt, verschwinden die ja nicht. Die Sache ist nur, die Preise werden nicht mehr unendlich in die Höhe getrieben. Vor allem die Gehälter sind nicht mehr so hoch, ne, diese Spitzengehälter. Plötzlich sind die Leute nämlich so ein bisschen panisch um ihren Job, so ein bisschen Ungewissheit. Es wird auf jeden Fall nichts Neues gebaut und wer davon gewinnt, sind schon immer die großen Player, die diese Infrastruktur haben. Ich glaube aber für Apple ist es auch gut an der Stelle, weil die können halt sagen, ja gut, eure Daten sind ja nicht gerade auf voller Last gerade, ne? So vielleicht, ne? Wir wissen es natürlich nicht. Da kaufen wir günstig ein bei euch. Also wahrscheinlich, wenn du alles anguckst, so vom Gesamtinvestitionsvolumen, ist es für Apple jetzt wahrscheinlich klug. Und ich glaube, deswegen stieg die Aktie auch, weil man das Gefühl hat, Apple verbrennt nicht so viel Geld wie andere.
Ja.
Ich glaube, die werden langfristig weniger Geld ausgegeben haben und man hat als Nutzer trotzdem ein ähnliches Erlebnis. Aber Apple gehört natürlich trotzdem nicht die Infrastruktur wie den anderen.
Ja, ich glaube aber trotzdem ist dieser KI-Bereich, ich glaube, es wird ein richtig dirty Game, weil du musst ja bedenken, es entstehen ja diverse Probleme. Das eine Problem ist, dass die KI, wenn du sie nutzen willst, als Firma extrem teuer ist, was ja auch, wo viele jetzt schon wieder zurück zu Leuten gegangen sind, um die anzustellen, anstatt KI zu benutzen.
Ja.
Dann hast du das Problem, dass China die gleiche KI in Anführungsstrichen anbietet zu einem Drittel Preis zum Teil.
Weniger sogar. Auch zum Zehntel oder Siebtel, ja.
Das heißt, Firmen kommen unter den Druck, also nicht nur USA, die könnten ja theoretisch sagen, wir verbieten die chinesische KI, aber in Europa, wenn Firmen mit KI was machen wollen, wir haben ja hier, also es ist ja nicht vergleichbar, was an KI-Lösungen hier ist.
Die USA kann es auch nicht verbieten, weil es Open Source ist. Das ist ja das Ding mit den ganzen chinesischen Modellen, die sind ja Open Source. Also wenn das, sagen wir mal, von der chinesischen Politik gewollt ist, was wir nicht wissen, was es vielleicht auch nicht ist, dann würde es dafür sorgen, dass diese Open-Source-Modelle, basically kostenlose Modelle, den Druck auf den Markt so erhöhen, dass Claude nicht mehr das Geld verlangen kann, dadurch nicht mehr die Investitionen zurückkriegt und dadurch der Markt crasht. Also du stehst da mit deinem Eiscreme-Stand und willst deine teure Eiscreme verkaufen, neben dran macht da jemand auf, der ist umsonst. Der macht dir einfach den Markt kaputt. Ja. Die ist nicht so lecker wie deine vielleicht, aber viele sagen, ja, aber die ist kostenlos so. Und deswegen so macht, also auf die Art und Weise gewinnen sie, nicht indem sie selbst Geld verdienen, sondern indem sie dem anderen das Geschäft kaputt machen.
Ja, und dazu muss man sagen, die amerikanischen KI-Anbieter, das, also da kommt ja noch dazu, dass es so schwierig ist zu sagen, ich kann mich da auf die verlassen, wie es da weitergeht, weil da ja so viel Einfluss auch genommen wird, dass du nicht als Firma nicht wirklich weißt, also eigentlich willst du kein chinesisches Produkt nehmen, aber du überlegst es, glaube ich, dann zweimal. Und das meine ich einfach nur, die Gefahr, die, also ich glaube, deswegen wird das Game in dem Bereich halt super, super schwierig zu sagen, wie das ausgeht.
Ja.
Und du hast dann Apple, die eigentlich sagen können, wir gucken erstmal zu. Wir haben irgendwie hier was. Und ich würde auch sagen, da ist von meinem Eindruck her Google am stabilsten, so vom Standing her, wo man das Gefühl hat, das ist eine ähnliche Company wie Apple, wo man einfach Kontinuität hat.
Ich glaube auch Google, Google steht eh stabil da, weil die haben halt einen Einkommensstream, ne? Die verdienen halt eh Geld. Und das hat Amazon auch und das hat Microsoft auch. OpenAI und Claude, die haben ein Problem, weil die haben keinen, also die geben mehr Geld aus, als reinkommt, und das funktioniert ja nur, weil die ganzen Investoren an sie glauben und Geld reinstecken. Aber was dann passiert, ist, dass die Investoren vielleicht nicht mehr dran glauben und es dann in sich zusammenbricht. Aber das schadet dann halt Google und Microsoft und so nicht, weil die haben ja immer noch Geld.
Das Einzige, sage ich mal, wo ein Turnaround wirklich stattfinden könnte, da muss man sich auch fragen, was könnte das sein, ist wirklich, wenn ChatGPT bzw. OpenAI ein Produkt rausbringt, was mit ihrer Software so geil funktioniert, dass du sagst, wow, das ist unfassbar.
Ja, OpenAI muss jetzt irgendwas erschaffen, was sie am Leben hält. Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben die auch versucht mit dieser Apple-Integration ins Betriebssystem. Ich glaube, ihre Hoffnung war natürlich, gut, wir sind jetzt im iPhone drin, was soll passieren? So, ne? Oder ja, wir bringen jetzt ein eigenes Produkt raus, oder wir bringen einen eigenen Browser raus, oder wir machen jetzt diese Plugins, das in die, ne, gab es ja auch, ne, dass du mit Booking und so über ChatGPT buchen kannst. Aber das alles scheint nicht zu reichen. Ich meine, ja, die haben ganz viele Nutzer und so, aber es ist wirklich so, dass wenn denen das Geld ausgeht, oder es reicht halt leider oft so eine schlechte Schlagzeile oder ein Investor, der sich zurückzieht, dass es so eine Kettenreaktion auslöst. Also wir kennen alle die Zukunft nicht, aber wir haben alle schon das Gefühl, dass bald was passiert. Und jetzt gerade können wir nur mutmaßen, was passiert.
100%.
Also. Und wie es ausgehen wird, aber wir wissen es halt nicht.
100%. Wir wissen halt auch nicht, wie lange der Podcast wird, weil wir
ja, sind jetzt. Wir hatten Angst, Leute, dass wir nicht genügend Themen haben. Deswegen gehen wir heute einfach in alles tiefer rein.
Nee, ich finde das ja auch mal ganz gut, dass wir nicht versuchen, so durchzurushen, sondern da auch ein Thema ein bisschen mehr drauf eingehen. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es diesen Moment zwischen Apple und OpenAI ist ja definitiv auch noch ein bisschen Beef am Start, der ja auch noch ausgetragen wird.
Ja, das vergesse ich immer wieder. Ja, spätestens das bricht OpenAI wahrscheinlich schon das Genick. Also es ist viel von Gerichtsprozessen abhängig, ne? Wir haben den DMA in Europa zum einen gehabt, jetzt mit Apple und so. Und Google, das ist jetzt erst jetzt entschieden worden, Jahre nachdem das passiert ist.
Die müssen ordentlich blechen.
Dann hast du, genau, dann mussten die sogar schon, oder? Haben schon überwiesen?
Das weiß
ich. Hat sich Sundar Pichai schon in sein Online-Banking eingeloggt? So, was war denn die IBAN von der EU? Okay, 8 Milliarden, das sind viele Nullen.
Möchten Sie das wirklich ausführen? Ja. Wurden Sie gehackt?
Mitarbeiter dazu aufgefordert?
Ne? Ja, genau.
Ja, und jetzt werden dann die Gerichtsprozesse kommen mit Apple gegen OpenAI. OpenAI hat ganz offensichtlich ganz viele Betriebsgeheimnisse gestohlen. Das wird auf jeden Fall noch ein Gerichtsprozess werden, aber erst in 4 Jahren. Ja. Dann haben wir noch den Teil OpenAI, die eine Firma gehackt, whatever. Das wird vielleicht noch was. Dann haben wir letztes Mal über diese Musik-KI geredet, die konst YouTube gescrapt haben. Absolut. Auch die werden sicherlich noch vor ein Gericht gezerrt.
Ich glaube sowieso, das ist auch noch ein Ding, was das braucht ja lange, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese ganzen Firmen, die KIs gebaut haben, noch unter extremen Druck kommen, was Urheberrecht angeht.
Ja, hoffentlich. Also das muss man wirklich sagen an der Stelle. Also ich nutze ja viel KI. Also ich will es gar nicht so verteufeln, weil ich nutze es viel. Ich finde es super praktisch. Es wird mich massiv nerven, wenn es nicht mehr gäbe. Dann müsste ich mir wieder so lange PDFs durchlesen, um eine Sache zu finden oder whatever. Also das Leben ist ja schon besser geworden durch viele KI-Funktionen. Manche haben es auch verschlechtert, aber ich sag mal so unterm Strich, wie beim Smartphone, sehe ich schon auch net Benefit davon. Aber es wird noch ganz viel hoffentlich zur Verantwortung gezogen.
Und ich finde die Schwierigkeit, ich habe da neulich noch mit Jörn drüber diskutiert, ich finde, es gibt so verschiedenste Arten natürlich, KI anzuwenden. Ich finde zum Beispiel überhaupt nichts Verwerfliches daran, wenn wir zum Beispiel uns irgendwas zuschicken, was KI generiert ist, wodurch eine Connection entsteht, also irgendein Meme, was generiert ist.
Das mache ich am meisten. Bildergenerierung mache ich, ein Freund in ein Bild rein.
Da ist das, was produziert wird durch die KI, nicht das Thema, sondern es ist das, was uns beide durch Humor oder was auch immer connected. So, und das, den Part finde ich völlig in Ordnung, finde ich, der kann stattfinden. Da, wo es halt schwierig, finde ich, wird, ist, wenn es in den künstlerischen Bereich reingeht. Ich habe gestern zum Beispiel bei einer Kundin, die viel mit Kunst zu tun hat, Malerin, gesprochen. Die haben halt, in New York gibt es inzwischen Ausstellungen, die sind KI generiert. Da sind Hängbilder, die sind per KI generiert, und die sagt halt, bei ihr entsteht natürlich so ein Moment, will ich mir das angucken, weil ich weiß, da hat ja nicht ein Maler ganz lange was gemalt, sondern im Prinzip wurde gesagt, mach eine Mischung aus, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum, Van Gogh und Monet und mach das und daraus. Und sie meinte, trotzdem ist diese Kunst, sieht unfassbar interessant aus. Sie meinte, da im MoMA hängt so ein Riesenbild, wenn du da reinläufst, du hast das Gefühl, das Bild kommt so auf dich zu. Mhm. Das ist halt, also ich meine nur, ich finde es so sehr schwierig zu entscheiden, was ist da in Ordnung
und was nicht. Also ich glaube, immer wenn du was mit ganz viel Intent tust und wenn das Ergebnis wirklich toll ist, ist es ja eigentlich okay. Also wenn da jetzt ein KI-Bild hängt im MoMA in New York und es ist mega geil, dann ist es ein mega geiles Bild ja eigentlich. Also da eigentlich kein Problem. Ja, es wurden auch da Urheberrechte verletzt, aber sagen wir mal kurz, das wäre okay, weil wir sagen, es ist echt ein wirklich tolles Bild. Wir lieben es alle so, wir gucken es gerne alle an. Scheiße finde ich immer, damit so oberflächlicher Mist entsteht. Und das sieht man halt viel. Warst du mal in so einem Souvenirladen? Ich bin an einem vorbeigelaufen, so I Love Berlin mäßig. Alles KI generiert. Ja. Alles, jede Tasse, jedes Bild, alles war KI generiert. Und ich war so, what the fuck? So, und viele Optiker, warum auch immer Optiker, haben immer draußen so Werbebilder, immer KI-generierte Models mit KI-generierten Brillen. Ich denke mir, es ist nicht mal die richtige Brille dann ja. Das ist ja nicht mal, was bringt's mir? Nichts davon ist echt. Oder wenn Restaurants auf ihrer Speisekarte KI-Bilder haben, denke ich mir auch mal, Leute, das existiert so nicht, das Essen bei euch. Was ist das denn? Da kannst du auch nicht mehr Serviervorschlag drunter schreiben.
Ja, das
finde ich, das ist wirklich schlechter Mist.
Wobei, genau, ich glaube, man kommt wieder zu dem Punkt, dass man sich fragt, was ist die Werthaftigkeit? Weil wenn ich zum Beispiel so ein Bild, ich würde jetzt dir zustimmen und sagen, wenn im MoMA so ein Bild hängt und das ist toll, also es irgendwie nimmt einen das ein. Ja, okay. Bloß trotzdem finde ich, das, was als Geschmack zurückbleibt, ist, du weißt, es war niemand da, der sich mit dem anderen Künstler auseinandergesetzt hat, gesagt, wie malt der eigentlich? Was für eine Pinseltechnik hat der? Oder wie hat der, keine Ahnung, Photoshop benutzt, um die Effekte herzustellen? Sondern der hat ja basically einfach nur Prompts gegeben, um das zu erstellen. Und da ist die Frage, reicht das als Kunst, als Künstler aus, dass du im Prinzip durch Prompts etwas generiert, was dann die Leute toll finden? Weil ich finde nach wie vor, ich bin begeistert von Schriftstellern, die in einer gewissen Art und Weise schreiben können, weil die das entwickelt haben, weil das aus denen herauskommt und nicht, weil es irgendwo in einen Topf geworfen wurde und ich jetzt sagen kann, misch mir mal was zusammen, weil ich glaube, das geht dir genauso wie mir. Ich bin an einem Punkt, ich habe das auch, probiere auch alles aus, aber ich zum Beispiel kann überhaupt nicht mehr damit, wie KI jetzt beispielsweise versucht, ein Skript zu schreiben oder versucht, lustig zu sein oder bestimmt die Worte, die gewählt werden oder die
Satzstellung. Das ist immer offensichtlich KI, ja. Und ja. Auch wenn ich Mails kriege von irgendwelchen Firmen und so, ich sehe das ja sofort, wenn es KI ist. Ist auch interessant, dass unser Gehirn praktisch gelernt hat, das zu erkennen. Ja. Weil am Anfang waren wir alle so, Das glaube ich ja nicht. Das ist ein voller Text und ich habe nichts getan. So. Und man hat das gelesen und man war beeindruckt von der Echtigkeit. Man war immer so, okay, ein, zwei Wörter tausche ich aus oder so. Aber unser Gehirn hat auch einen gewissen Anspruch entwickelt. Und ja, inzwischen würde ich lieber so eine hingerotzte Mail, die so ein paar wenige Zeilen hat, die einfach nur den Inhalt hat, bevorzugen gegenüber so einer langen, wortgewandten KI-Mail.
Es kommt auch noch ein anderer Part dazu. Ich weiß nicht, da können ja die Zuschauer, Zuhörer auch mal gerne ihre Meinung dazu in die Kommentare schreiben, weil ich glaube auch schon, dass das jeder ein bisschen anders sieht. Aber ich habe zum Teil jetzt, das habe ich nie bekommen von meinen Kunden, kriege ich inzwischen Mails oder, sag ich mal, so vorbereitende Mails für den Support. Das sind dann PDFs, die sind 8 Seiten lang. Und da ist dann einfach aufgelistet, was zu tun ist. Und zum Teil, lese mir das natürlich durch, aber es macht zum Teil halt gar keinen Sinn. Mhm. Und ich weiß dann einfach, die haben einfach gesagt, mach bitte eine Liste und haben das durchgequatscht, haben es inhaltlich gar nicht verstanden und schreiben mir dann 5-mal, hast du dieses PDF jetzt durchgearbeitet? Wo ich mir dann so denke, du hast gar keinen Effort gemacht, was zu tun soll. Ich soll mich jetzt hinsetzen und das für dich nochmal sauber machen. Why? Warum machen wir uns diese Arbeit, die durch KI generiert wurde? Ich könnte jetzt meiner KI sagen, bitte mach da drauf.
Antworte dem kurz. Ja.
Wo führt das hin?
Ja. Ja.
Meine KI spricht mit deiner KI.
Also ich hab irgendwie immer dasselbe Fazit zu dem allen und es ist, dass natürlich der menschliche Teil nicht ersetzt werden kann. Also wenn ein Mensch es schafft, mit einer KI toll zu schreiben, dann liegt es eigentlich nie daran, dass die KI toll geschrieben hat, sondern dass der Mensch es ja geschafft hat, sie in diese Richtung zu formen. Mhm. Wie ein Künstler eben auch seine Tools nutzt, um was zu formen. Es gibt ja Leute, die haben früher fotorealistisch gemalt. Der ist ja eigentlich keine künstlerische Auseinandersetzung mit der Sache, sondern man hat versucht, die Sache möglichst genau zu malen. Das war eher ein Handwerk, hat man, glaube ich, sogar gedacht. Mhm. Und dann wurden Kameras erfunden, plötzlich war es möglich, es zu fotografieren. Jetzt gab es keinen Grund mehr, Dinge möglichst genau zu malen. Jetzt hat man eher expressionistisch gemalt, eher das Gefühl versucht auszudrücken. Aber egal wie es ist, egal welche Technologie kommt, sie ersetzt ja nie den künstlerischen Anspruch. Und wenn es nachher gut gemacht ist, haben wir, glaube ich, auch immer alle nichts dagegen. Wir haben nur immer was dagegen, wenn praktisch so lazy es gemacht wurde und ohne Liebe entstanden ist und ohne Ausdruck.
Ich glaube nur, dass man das nur kann, wenn man vielleicht auch in dem Bereich sensibilisiert ist. Ich würde sagen, viele Leute, die nicht sensibilisiert sind für Kunst oder für, ist es menschengemacht oder nicht menschengemacht? Ich sehe das ja auch in der Familie, die können das nicht unterscheiden. Ich kriege Alben zugeschickt, die wirklich fantastisch klingen, wo ich denke, was ist das für ein toller Künstler? Und das ist von A bis Z generiert.
Aber wenn sie es berührt in dem Fall?
Das ist halt die Fragestellung. Mein Vater schreibt mir dann, kannst du mal schauen, ob der irgendwo auftritt?
Ja, er tritt nicht auf.
Und ich finde das, also, weil ich finde, hinter so einer Musik ist ja die Story toll. Ja. Und jetzt ist da ja keine Story.
Ja, das ist natürlich blöd, kein Konzert, ja. Boah, wir schaffen es vielleicht mit den 33. Ich dachte, wir schaffen es nicht.
Ja, locker schaffen wir das. Wir könnten auch noch 44 schaffen. Es gibt so viele Themen in dem Bereich. Also ich würde sagen, erstmal schreibt uns mal eure Gedanken in die Kommentare. Ja. Auch, ob das gut war, so länger über ein Thema zu sprechen oder ob ihr eher nacheinander verschiedene Themen haben wollt.
Haltet endlich die Klappe.
Ciao.